Schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Industriemarketing-Talk von Emmiconnect. Ich habe gerade eben mit Florian Heinrichs gesprochen. Wow, er hat sich nach fast 5 Jahren bei Accenture ganz frisch selbstständig gemacht. Das war von langer Hand geplant, sagt er, und jetzt ist er Founder und CEO bei Client Friendly. Was er da genau macht, wird er uns berichten. In unserem Gespräch hat er mir echt starke Sätze mitgegeben, zum Beispiel: Marketing ist das neue Sales. Ihr kennt den Satz. Er sagt: Finger weg, das ist gefährlich. Marketing muss wieder Marketing sein, Sales muss Sales sein. Der enge Schulterschluss dazwischen ist das Entscheidende. Er sagt auch, wir müssen erkennen, dass die Pseudotransparenz der digitalen Disziplinen nicht immer einen wirtschaftlichen Benefit liefert. Wir sprachen über Benchmarks von Content Pieces im Web, über katastrophale Whitepaper-Kampagnen, wie man Industriemessen mit Partys in wildfremden Städten vergleichen kann und noch vieles mehr. Ich sag euch, schnallt euch an. Florian spricht schnell, er ist ultra smart, hat ganz starke Meinungen zu den Themen und ich bin mir sicher, ihr könnt vieles mitnehmen. Und los geht's. Lieber Florian, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass es klappt mit unserer Podcast-Folge und wir zusammenkommen.
Ja, Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf und ja, wenn du magst, können wir ein bisschen über die Marketing-Themen sprechen, die du mitgebracht hast.
Genau. Mich interessiert natürlich vorneweg, warum geht denn jemand wie du nach fast 5 Jahren bei Accenture, und da warst du Senior Manager, Content Marketing Lead Industry X, daher kennen wir uns ja auch. Mhm. Warum geht so jemand nach 5 Jahren in die Selbstständigkeit und gründet Client Friendly?
Also das kleine Geheimnis, das keins mehr ist, weil ich es den Kollegen auch gesagt habe, ist, das war schon immer der Plan. Also ich habe tatsächlich diese Stelle auch angenommen mit so ein bisschen der Absicht, ich mache da 5 Jahre, wenn es gut ist, 7. Dann mache ich mich selbstständig. Ich war ja vorher lange in der Agenturszene unterwegs oder als Marketingberater, ja, auch in verschiedenen Rollen, und habe mir gedacht, ich brauche noch eine Station in-house sozusagen bei einer, okay, großen Beratungsunternehmung, und damit ich die Seite auch nochmal kennengelernt habe, und dann gehe ich raus und mache mich als Berater der Berater selbstständig. Und so ist es jetzt gekommen. Die 5 Jahre habe ich nicht ganz voll gekriegt, die 7 auch nicht. Das hatte nichts damit zu tun, dass es nicht gut war, sondern es gab jetzt so ein paar Beschleunigungen. Ich würde für so eine Beförderung markiert im Haus, wo ich mir dann gedacht habe, warum soll ich diesen Pfad jetzt einschlagen, wenn es mich hinten raus eh nicht interessiert. Ne? Vielleicht lasse ich den Platz für andere. Mhm. Auch weil das immer verbunden mit ein bisschen Vorarbeit. Ne? Da muss man dann durch irgendwelche Leadership-Development-Programme und so. Und ich habe mir gedacht, oh, ich müsste jetzt auch noch drauf. Dafür, dass ich am Ende sowieso was anderes machen will. Das war das, mhm, eine. Für die Hörer vielleicht spannender ist, dass ich auch der Meinung war, das Timing hätte sich deutlich verbessert. Verbessert klingt jetzt blöd, aber durch die Corona-Krise hat sich das Timing verändert für das, was ich, mhm, vorhatte, weil ich der Meinung bin, dass das die Digitalisierung des B2B-Marketing arg beschleunigt hat, über, ja, die wir alle seit Jahren sprechen. Also jeder sagt, der Kunde im B2B-Einkauf, die Buying-Journey wird immer digitaler, die Prozentzahlen erhöhen sich jährlich, ne? 50%, ohne dass ich mit dem Vertrieb sprechen will, 70%, wie weit diese Käufer da sich in den Prozess reinbegeben. Wirklich angekommen, mhm, ist es ja oft noch nicht. Ne? Also richtig digital war da vieles noch nicht im Vertrieb, haben wir jetzt dann auch gemerkt während der Krise. Das hat sich jetzt drastisch geändert. Und okay, meine Wette ist so ein bisschen, dass nach dieser Digitalisierung der Wandel kommt ins deutlich strategischere Marketing, ja, weil die beiden Dinge vielleicht Hand in Hand gehen. Und ja, an der Schnittstelle möchte ich arbeiten und ich glaube, das passt jetzt ganz gut.
Du hast eben schon gesagt, startest jetzt durch als Berater für Berater. Ne? Also das heißt, du trittst ja auch an, um das Marketing für Unternehmensberatungen, so wie du sagst, zu befreien von diesem Siegel Expense Item.
Genau.
Und ja, du sagst aber auch, Marketing ist endlich wieder Marketing. Dabei sagen doch alle, Marketing ist das neue Sales. Also was jetzt?
Ja, da will ich mal direkt widersprechen. Also da bin ich ganz persönlich der Meinung, dass es das nicht gibt und auch nicht so sein wird. Marketing ist ganz sicher nicht das neue Sales. Ich, mhm, bin sogar der Meinung, dass das vielleicht sogar gefährlich ist, wenn man das so denkt. Weil gerade bei komplexen Dienstleistungen wie Berater, die halt verkaufen, oder auch bei komplexen Investitionsgütern, ne, wie die viele eurer Hörer wahrscheinlich im Geschäft haben, da geht am Vertrieb nichts vorbei. Ich überspitze es mal salopp und sage, ich kriege eine Sondermaschine nicht über E-Commerce, Shop und Kreditkarte verkauft. Ja?
Korrekt.
Das wird nicht gehen. So. Und was sicherlich passiert ist, dass die beiden Funktionen, also Marketing und Vertrieb, digitaler werden und erheblich näher zusammenrücken. Aber dass jetzt die eine Seite die Rolle der anderen übernimmt, das sehe ich nicht. Und ich würde sogar zum Gegenteil raten. Ich meine, wir brauchen eine ganz klare Rückbesinnung auf, was die Aufgaben eigentlich sind und wie man das teilt. Und da ist aus meiner Sicht der Job des Marketing einfach folgender. Marketings Aufgabe ist, gewinnbare Gelegenheiten ins Haus zu holen. Vertriebsjob ist, dann ja, jetzt in Zeiten der EM das Tor zu schießen, beziehungsweise die Gelegenheit zu gewinnen. Und wenn man das verwischt, ja, und sagt, also Marketing ist jetzt der neue Vertrieb, oder man könnte es auch anders sagen, ne, Vertrieb macht mehr Marketing oder wie auch immer, wenn man das verschiebt, dann landet man in so einer Ecke, in der wir jetzt die letzten 6, 7 Jahre vielleicht auch gewesen sind, oft im B2B-Marketing, im digitalen Bereich, nämlich da wird Marketing tatsächlich so ein bisschen als Sales betrieben und macht dann so Geschichten wie zum Beispiel, ich sage immer, Vertrieb in Marketingkanälen. Ne? Also ich gehe bei mir, mache LinkedIn auf, dann springen mir gleich 3, 4, 5 so Lead Generation Ads ins Gesicht, da kann ich so ein White Paper runterladen, indem ich meine Daten in LinkedIn lasse. Das ist aus meiner Sicht fast schon eine vertriebliche Maßnahme. Ne? Also jemand, den ich nicht kenne, unterbricht mich in meinem LinkedIn-Wieseverlauf und will also meine Adresse haben, um mir was anzudrehen. Das ist der Grund auch, warum diese Arbeitsteilung oder Verwischung ein bisschen gefährlich ist. Immer wenn Marketing zu vertrieblich wird, funktioniert es nicht richtig. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Die Performance auf diesen Lead-Gen-Ads zum Beispiel ist, jeder, der da in die Daten reingucken kann, absolut katastrophal in vielen Fällen. Das funktioniert manchmal für große Unternehmen. Ne? Wenn ich jetzt früher bei Accenture war oder weiß ich nicht, Microsoft oder Bosch oder so, kann das Spiel vielleicht spielen. Für viele andere Unternehmen macht das wenig Sinn.
Es ist ja vor allem auch eine Frage des Themas und der Audience gegenüber. Wen will ich eigentlich erreichen und wie überreizt ist die Audience eigentlich schon? Ne? Von das White Paper ein wunderbares Beispiel. Das war mal total hip. Und aktuell ist es echt schwierig, Leute dafür zu begeistern. Ne?
Ja, das ist ja nicht so, dass das per se eine schlechte Strategie war. Ne? Aber es ist halt wie immer im Leben, die Dinge verlieren der Grenznutzen ab. Ne? Die Channels werden saturiert, die Leute gewöhnen sich dran und dann muss man halt was Neues versuchen. Und wenn man dann so Sprüchen folgt, ne? Marketing ist das neue Sales, und dann irgendwie die Schlussfolgerung daraus dann ist, oh, ich muss einfach, es ist so ein Zahlenspiel, ich muss aggressiver auftreten, ne? Noch mehr Cold Outreach, Direct Message, E-Mail, bla bla bla. Also vieles von dem, was unter Performance-Marketing läuft, ist für mich dann eher Vertrieb in Marketingkanälen, und da sehe ich sehr oft, dass das hinten nicht funktioniert. Aber ja, das ist meine These dazu. Definitiv Marketing, nicht das neue Sales, beide bleiben wichtig, beide sollten sich darauf besinnen, wie es läuft. Aha. Und beide müssen halt viel enger zusammenarbeiten künftig. Ne? Aber das war ja auch schon das Thema, ich weiß nicht, 10 Jahre, 20 Jahre, so lange bin ich jetzt noch nicht dabei, aber so hieß es ja auch schon immer, ne? die Erkenntnis.
Absolut. Ja. Genau. Ob das in der Praxis dann auch wirklich so ist, das ist dann immer die Frage, aber da ist natürlich schon ein enger Schulterschluss anzuraten, ganz klar. Du sagst aber auch, Florian, der klassische Verkauf ist sauteuer, ja? Und das dämmert jetzt auch vielen B2B-Unternehmen. Frage ist aber, wie sieht denn dann deine Lösung aus?
Ja, also das müssen wir ein bisschen gucken. Ich glaube, was ich mit klassischem Verkauf meine, also vielleicht kauft man mir ja folgende Argumentation ab. Der ganz klassische Vertrieb, also Messen, Telefonie, weiß ich nicht, war mit Sicherheit teurer als die Kombination, die wir jetzt das letzte Jahrzehnt oder die letzten 5 Jahre, wie auch immer, hatten. So eine Verbindung aus digitalem Marketing, ne? Und dann ein Handover in den Vertrieb. Das hat anfänglich ganz gut funktioniert, hast ja gesagt. Ne? Die White Paper eine Zeit lang lief das prima. Da hatten wir also schon mal eine Kostenreduktion sozusagen, weil ich halt viel günstiger Reichweite aufbauen konnte vielleicht als vorher. Jetzt ist das Problem, dass die Channels da saturiert sind, dass viele der Maßnahmen nicht mehr so gut funktionieren und dass die Kosten, vor allen Dingen die versteckten Kosten, halt massiv steigen. Ich habe jetzt vorhin auf dieser Lead-Gen-Ad auf LinkedIn rumgehauen. Also ich bin per se ein großer LinkedIn-Fan, aber ich sehe halt Folgendes immer abspielen in diesen Kanälen. Da kauft jemand diese Ads und freut sich dann, dass er für irgendeinen Preis, der als phänomenal gilt, weiß ich nicht, ne, unter 100 Euro oder so, ein Lead in den Vertrieb abgeben kann. Jetzt ist das System im Unternehmen so gebaut, dass der Marketer auch für das Erzeugen von Leads belohnt wird. Ne? Das ist die Incentive-Struktur. Also Marketing's Job ist Lead-Gen und um den Rest kümmert sich der Vertrieb. Dass jetzt folgende Logik greift, ist in den Unternehmen oft nicht transparent. Von diesen 100 Euro pro Lead Leads, die der Marketer oben in den Funnel reinkippt, ne, sind die Conversion Rates abenteuerlich. 1%, 2%, keine Ahnung. Das heißt, von 100 Leads, die der da reinkippt, ruft der Vertrieb 98 umsonst an, wenn es gut läuft.
Ja. Ja.
Und das meine ich, wenn ich sage, dieses klassische Digital-Marketing plus Vertriebsmodell wird immer teurer, denn die versteckten Kosten, die da im Vertrieb auflaufen, die sind immens und die werden oft nicht gesehen. Oder die werden oft erst ermittelt, wenn es zu spät ist, was auch damit zu tun hat, dass Vertrieb für viele Unternehmen so ein EDA-Kostenpunkt ist. Ne? Also beim Marketing gucke ich auf jeden Cent im Budget, aber in meiner Vertriebsgruppe sitzen 12 Leute, die habe ich die sind auch schon irgendwie bezahlt. Das ist irgendwie so ein Cost of Doing Business, ne? Das findet man okay. Aber dass deren Zeit natürlich auch produktiv oder unproduktiv eingesetzt werden kann, da wird noch nicht immer so drauf geschaut. Und deswegen kommt dieses Thema her, dass ich sage, der klassische Verkauf ist eigentlich oft teuer. Und die Ursache davon scheint mir so ein bisschen zu sein, dass es vielleicht Kritik an meiner eigenen Zunft oder unserer Zunft, wenn ich dich mit reinnehmen darf. Ich glaube, wir haben im Marketing so ein bisschen die Technologieorientierung übertrieben in so eine Richtung Technologie-Religion, ne? Und darüber so ein paar Grundprinzipien einfach der Kommunikation oder der Werbung oder des zwischenmenschlichen Gesprächs oder immer vergessen. Ja? Also man hat gedacht, wir lösen alles über Tools und dann haben uns also Vendoren auch Systeme verkauft. Die haben ja auch mal gut funktioniert. Ne? Also Lead-Gen über Whitepapers so erwähnt. SEO ist so ein anderes Thema, wo der Grenznutzen so also langsam erreicht scheint, je nachdem, wo man spielt. Und das Problem da war, dass die Leute, die uns die Lösungen verkauft haben, uns auch erzählt haben, was wir messen sollen. Dann haben die Unternehmen darüber ganze Systeme gebaut. Ne? Also Inbound-Marketing kam und Lead-Generation kam und plötzlich hast du deine Marketing-Truppe halt nach Leads bewertet. Ne? Das war dann das Ziel. Und die zwischenzeitliche Überprüfung, ob das für den Business eigentlich noch Sinn macht, die hat halt nicht so stattgefunden. Und ich glaube, das ändert sich jetzt, beziehungsweise das haben jetzt viele realisiert, weil sie in der Krise auch richtig gezwungenermaßen richtig reingucken mussten ins digitale Marketing. Und dann halt auch mal festgestellt haben, ne? Boah, jetzt haben wir da 100 Leads, verkauft haben wir nix. Was? schade um die 98 mal 100 Euro. Ne? Also da gibt es, glaube ich, ein bisschen eine Umorientierung und das wird bewirken, dass das Pendel wieder zurückschwingt in strategische Vermarktung und auch in bisschen der, wie sagt man das, what's old is new again. Ne? Also ein bisschen mehr wieder Richtung Marke, stärker Richtung der längerfristig wirkenden Themen. Die kurzfristigen werden nicht unwichtig. Ne? Die bleiben da, die funktionieren auch, aber man muss die kritischer betrachten, glaube ich.
Also das heißt, übersetzt oder zusammengefasst, das ist schon auch ein Stück weit die Erkenntnis, dass diese gesamte Transparenz, die ich im digitalen Raum habe, nicht immer zwingend auch einen wirtschaftlichen Benefit bringt. Ne?
Das stimmt. Ich sage immer Pseudotransparenz, ne? Weil das Problem ist, das Problem, Marketer optimieren ihre Systeme immer für die Zahlen, die sie vor sich liegen haben. Und das ist das, was ich eben meinte, ne? mit den Systemen, die uns verkauft worden sind. Das heißt, wenn ich mal die Theorie abgekauft habe, dass SEO eine geile Sache ist und Page Visits, also der Treibstoff meines Geschäftserfolgs und so. Und ich bin also fleißig am Bloggen und ich baue Backlinks und so weiter, um einen Haufen Traffic auf der Seite zu haben. Ich gucke aber nie in die nachgelagerten Datentöpfe. Also ich gehe nicht ins CRM und analysiere rückwärts, okay, von dem, was wir letzten Sales Cycle verkauft haben, ja, wo kamen die denn her? Und dann stelle ich halt vielleicht fest, die kamen zwar durchaus manchmal über Google, aber die kamen da nicht über beliebige Keywords oder den ganzen Kram, wo wir geblockt haben, sondern die Leute, die wirklich gekauft haben, die haben nach unserer Marke gesucht. Ne? Die haben nach MI Connect direkt gesucht. Was zwingendermaßen zweierlei heißt. Erstens, die ganzen anderen SEO-Begriffe hätte ich mir vielleicht sparen können und auch die ganzen Pay-Per-Click-Kampagnen, die auf die anderen Keywords liefen. Und zweitens, die haben ja wahrscheinlich schon vorher gewusst, wer der MI Connect Verlag ist. Ne? Das haben die ja vielleicht haben die vielleicht über klassisches Marketing erfahren. Die mussten also nicht mehr da irgendwie suchen nach Fachverlag oder was. Also man muss da relativ weit differenzieren. Und das ist, glaube ich, die Gefahr ist diese Pseudotransparenz. Man guckt auf Zahlen und glaubt, man hat einen Erkenntnisgewinn. Aber man hat tatsächlich nur einen Teil des Puzzles in der Hand. Und da wird es schwierig. Und das ist, glaube ich, das eine große Problem. Ich sehe mal zwei große Probleme mit den Analytics. Das erste ist eben diese silohafte Nutzung. Marketing ist eine umsatzgenerierende Funktion. Ne? Die ist wichtig für das ganze Geschäft. Das heißt aber auch, dass ich als Marketer Einblick in alle Datentöpfe des Geschäfts brauche. Ja. Ich kann nicht nur auf meine Page-Metrics gucken oder auf meine SEO-Reports. Oder so. Ich muss auch beim Vertrieb ins CRM gucken. Ich muss auch beim Geschäft in andere Größenordnungen gucken. Jetzt kenne ich mich im Industriegeschäft nicht so gut aus, aber in der Beratung interessiert mich natürlich, wie ist die Practice ausgelastet. Ne? Mhm. Was sind die Kundenzufriedenheitsrückmeldungen, die wir haben? Also diese Dinge muss ich alle im Blick behalten, damit ich die Informationen, die ich habe, im Kontext sehen kann. Mhm. Und vielleicht eine Anekdote aus, also ich habe das auf der harte Tour gelernt. Wir haben bei in der Beratung irgendwann so einen Blogpost rausgestellt, der lief also phänomenal. Der hatte 5.000, 6.000 Visits, also fast das Zehnfache der Benchmark an Visits im Monat. Und wir waren also völlig begeistert und haben den gefeiert. Und erst als ich ins CRM geguckt habe und festgestellt, dass das nie zu irgendwas geführt hat, nach einem Sales Cycle nicht, nach zwei nicht, nach drei nicht, ne? Also Riesentraffic, nichts gebracht, dann haben wir genau hingeguckt. Und was waren das? Das waren 5.000 Studierende im Monat, also ich übertreibe jetzt, aber die sich von der Beratung eine Studie runtergeladen haben, weil die halt ein ganz, ganz brauchbares Uni-Thema getroffen hat vielleicht oder so. Für unsere Kunden war das nicht relevant. Und jetzt hoffe ich, dass wir trotzdem ordentlich Conversions hatten, nämlich in Abschlussarbeiten oder so, aber fürs Geschäft hat der Artikel nichts gebracht. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dann auch gesagt habe, okay, man muss das ganze Bild sehen, sonst feiert man vielleicht das Falsche. Ne? Und läuft auch rum und erzählt den Leuten, bloggen ist geil, guck mal, wie viel blablabla. Und in Wirklichkeit kam das ganze Geschäft der letzten beiden Quartale über einen anderen Kanal. Ne? Weiß ich jetzt nicht, direkter Vertrieb oder eine Eventreihe oder was auch immer.
Das wäre dann quasi der Punkt, ja, wir haben alles in Dashboards erfasst, ne, aber hören dann doch auf, das zu hinterfragen. Sondern sehen die Zahlen, ne, sehen die Kuchendiagramme und die Graphen und sagen, alles cool.
Ja, aber also ich glaube, der Blick über die, also ich halte Analytics für extrem wichtig und einen absoluten Wettbewerbsvorteil, wenn man es gut macht. Und gut machen heißt halt eben über die Grenzen rausschauen, dass man den Kontext verstehen kann und dann alles, was man sich anschaut, letzten Endes raufbrechen auf Business-Metriken. Und für Marketing, was beeinflusst Marketing auf der Geschäftsebene? Pipeline, ja, Win-Rates in Beratung auf jeden Fall, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, mit der ich die Pipeline dann auch wirklich konvertiere, den Verkaufszyklus, also wenn mein Marketing gut ist, die Kunden schon verstanden haben, wie ich tick, wofür ich stehe, was ich machen will, dann werden die Verkaufsgespräche kürzer. Und wenn ich tatsächlich einen digitalisierten Vertriebsanteil habe, also Kunden auch über die Website kommen können und selber aufzeigen mit der Hand und sagen, ich möchte gerne bei euch was kaufen, dann kann ich sogar direkt sozusagen Marketing attribuierbaren Umsatz nachweisen. Und auf diese Größenordnung muss es irgendwann raus. Alles andere ist nicht unwichtig, ist taktisch wichtig. Ne? Ich will ja trotzdem wissen, war der Blogpost jetzt gut oder nicht, aber taugt nicht zur Steuerung der Funktion insgesamt. Ja.
Ich habe heute früh echt herzlich gelacht. Vielleicht hast du den Post auch schon gesehen auf LinkedIn. Das ist so ein englischsprachiges Comic. Drei Bilder sind das. Zwei Menschen stehen vor einem riesig gigantischen Dashboard, oder einer Dashboard-Zusammenstellung. Und die eine Person erklärt so, ja, das sind unsere ganzen Dashboards, die unsere KPIs wirklich minutiös einfach darstellen. Und die andere Person fragt, aber welcher Graph geht denn da gegen Null? Und die Person sagt, ja, das ist der Graph, der aussagt, ob wir unsere Dashboards verstehen. Oder inwieweit wir sie verstehen. Ne?
Den kenne ich tatsächlich, ja, den kenne ich tatsächlich. Aber das ist ein bisschen, wir haben erst ein Problem gestreift, keine Ahnung. Von den zwei, also das zweite Problem, was ich sehe, ist so ein bisschen in dem Comic drin. Ne? Also Analytics, Dashboards und dieser ganze Kram, das ist notwendig, aber ist nicht hinreichend. Ja? Das ersetzt nicht das Gespräch mit dem einzelnen Kunden. Und da meine ich wirklich das 1-zu-1-Gespräch, so wie wir jetzt gerade vielleicht miteinander reden. Da bin ich der Meinung, dass das Marketing in Unternehmen dieses zurückerobern muss, ganz dringend. Und auch beherrschen muss. Das ist nicht einfach. Ne? Da muss man, glaube ich, mal in die Entwicklungsabteilung gehen oder mit Produktdesignern sprechen oder mit so Innovationsleuten in der eigenen Truppe. Die können sowas. Die können so Customer-Feedback-Interviews und so. Ich selber konnte es nicht. Aber jetzt bin ich abgeschliffen. Also ich glaube, das persönliche Gespräch mit dem Kunden, um da wirklich ein Verständnis aufzubauen, wie der Kunde tickt, was der für Probleme hat, das Feedback auch zu kriegen, das sonst so manchmal zwischen den Zeilen stecken bleibt. Ne? Und halt auch über diese ganzen Biases hinwegzukommen und da auch so ein bisschen das echte Signal noch in dem ganzen Lärm zu finden, das vielleicht auch wieder eine Kreativität ermöglicht. Ne? Weil man halt eine Randbemerkung oder eine Idee oder eine Rückmeldung kriegt, die in so ein Dashboard gar nicht passt. Die aber den nächsten Funken zündet für die nächste Kampagnenidee oder vielleicht sogar für eine Produktentwicklungsidee oder ähnliches. Also ich glaube, das ist das Problem mit diesen Dashboards Nummer zwei. Ne? Das erste ist, so vieles davon ist silohaft und nicht im Kontext. Das zweite ist, es gibt so eine Technologiereligion und so ein viel zu großes Verlassen auf diese letzten Endes doch hoch aggregierten, abstrakten Daten, und das echte Gespräch mit echten Leuten kommt ein bisschen zu kurz. Ne? Ich habe früher auch auf Agenturseite, wir haben zum Teil Kampagnen gemacht, hohe sechsstellige Budgets, 2 Jahre Laufzeit, zig Leute von Kundenseite, Agenturseite auf diesen Programmen drauf, keiner davon hat zu irgendeinem Zeitpunkt in diesen 2 Jahren mal echt mit einem Kunden gesprochen. Maximal noch, wenn wir schon gut waren, sind wir mal in den Vertrieb gelatscht und haben gefragt, was die so denken. Aber ist ja auch gefiltert, ne? Das würde ich heute so nicht mehr machen. Das ist, glaube ich, schwierig. Also, fände ich auch als Kunde schwierig nachvollziehbar. Natürlich ist immer schwierig, ne? Die Marketingabteilung kommt und sagt, darf ich auch mal mit dem Kunden sprechen? Dann sagt der Accountmanager oder der Vertriebsleiter so erstmal, aber es gibt ja Möglichkeiten außenrum auf Veranstaltungen. Man kann einfach mal mitgehen in den Termin. Also es finden sich Möglichkeiten, da mein Ohr wirklich auf der Straße zu haben oder wie man das nennen soll. Ich glaube, das muss wieder gehen.
Ja. Das heißt also, Analytics und Dashboards und so weiter, ja, das sollte jetzt nicht in den Wahn ausarten, aber wichtig ist trotzdem auch diese, ich nenne es mal, gelebte Kundenzentrierung, ne? Customer Centricity, die wirklich noch auf der Agenda zu belassen, auch zu kurzen Marfos einfach ein kleines Kundenset mal anzurufen oder anzuschreiben, was sie da dazu denken, sondern sich nicht nur auf Zahlen zu verlassen.
Absolut, ja.
Okay, sehr gut. Nehmen wir so mit. Prima. Was mich aber total interessiert, also also du bist Gründer, CEO von Client Friendly. Du fokussierst jetzt tatsächlich Unternehmensberatungen. Und jetzt ist für mich natürlich spannend, was sollte denn das Marketing für Unternehmensberatungen auszeichnen? Oder wo liegen die Schwächen, die Painpoints vor Beratungen oder von Beratungen, dass du gesagt hast, ey, da muss ich rein?
Also ich gehe da hin, weil ich da seit 10 Jahren bin, also schon vor Accenture auch auf Agenturseite immer nur in diesem Geschäft gewesen oder fast ausschließlich, das kenne ich also relativ gut. Und ich glaube, dass ähnlich wie andere B2B-Bereiche, vielleicht auch im Industriemarketing, die Berater noch sehr stark Sales getrieben sind. Ja, die haben dann starke Besonderheiten, zum Beispiel in der Form, dass der es verkauft, auch oft derjenige ist, der die Leistung erbringt oder zumindest das Team leitet. Ne? Das ist halt so ein beratungstypisches Ding. Aber die haben viel Potenzial nach oben, meiner Einschätzung nach, was die Marktbearbeitung durch strategisches Marketing angeht. Und das kommt daher, dass die in dem Bereich einfach Schwächen haben. Die sind einfach historisch gewachsen. Ich versuche mal, die zusammenzufassen. Die strategischen Inputs, die ich brauche, um als verantwortlicher Marketer eigentlich eine effektive Kampagne zu fahren, die sind in Beratungsunternehmen extrem schwer zu kriegen. Ich versuche mal runterzubrechen, was das heißt. Also erstens mal der strategische Input Nummer 1, was ist denn überhaupt die Rolle der Funktion? Ja? Also was ist das Growth Model? Hat das Business und haben wir als Marketing-Truppe ein gemeinsames Verständnis davon, was Marketing hier zu leisten hat und wie wir das messen? Da geht schon los, ne? Also da herrscht schon viel, viel Unklarheit. Okay. Da gibt es alles von, sie machen irgendwie die Marke stark bis zu, sie machen hier die Folien hübsch, ne? Ist alles dabei, aber so eine präzise Definition zu sagen, also euer Job hier ist, gewinnbare Gelegenheiten ranzuschaffen, ne? Und dann vielleicht sogar noch mit einer Kostendimension oder so. Also wir hätten gerne eine Cost of Client Acquisition oder Cost of Project Acquisition in der Größenordnung von X. Da ist nichts festgelegt. So, dann sind die Constraints oder die Rahmenbedingungen da schon mal ein bisschen unklar. Das ist einer der Teile, wo wir arbeiten. Der zweite Teil, oder was dann inhaltlich wird, ist, Berater tun sich unfassbar schwer mit Segmentierung. Die haben ja den Fluch der Flexibilität. Also ich arbeite ja nur mit meinem Gehirn, mehr oder weniger, kann ich ja morgen was anderes machen. Und anders als Unternehmen, die Produkte verkaufen, ist also die Festlegung eine Antwort auf die Frage, für wen ist es denn? Und mit wem sprechen wir da? Für Berater ist es unfassbar schwierig, die haben immer Angst, Umsatz zu verpassen. Ja? Und deswegen wird auch der Practice Lead, der eigentlich ausschließlich für Tier 2 Zulieferer in Süddeutschland arbeitet, wenn ich zu dem gehe und sage, wofür machen wir denn hier Marketing, wird immer sagen, für die Automotive Industry. Dann sage ich, ja Chef, aber das ist reichlich breit, können wir das nicht enger fassen? Und dann fangen die schwierigen Diskussionen an. Ja. Und dann dementsprechend wird es dann natürlich auch extrem schwierig, Messaging festzulegen. Ne? Wenn ich das Segment nicht klar habe, ist das mit dem Messaging schwierig. Und dann wird auch die Gesamtstrategie so ein bisschen vage. Und zu guter Letzt haben die Unternehmensberatungen dann auch so ein bisschen Nachholbedarf in dessen, was ich Distribution nenne. Also das ist die Frage, ne? Welche Taktiken, welche Kanäle benutze ich dann jetzt? Ich will jetzt nicht schon wieder auf den Lead-Gen-Ads für die Whitepaper rumhacken, aber das ist halt ein Beispiel. Ne?
Schönes Beispiel.
Das ist halt ein Ding, was vor 5 Jahren super funktioniert hat, mittlerweile fast nicht mehr funktioniert und die Leute geben immer noch also tausende Euro dafür aus, weil es nicht regelmäßig genug hinterfragt wird. Ist ja auch schwierig. Ne? Man baut ja, Unternehmen zielen ja auf Standardisierung. Das heißt, ich baue halt einen Prozess oder ich baue halt eine Struktur um etwas, was funktioniert und dann habe ich die. Und dann 1,5 Jahre wieder zu sagen, jetzt brauche ich ja was anderes, ist halt schwierig. Aber da sind wir nun mal im digitalen Marketing. Ne? Also eine Zeit lang war SEO cool, weil Internet war für alle gleichbedeutend mit Suchers auf Google. Dann kam halt diese Inbound-Variante, die ja mit SEO zusammenspielt. Was wir jetzt viel stärker sehen, ist, glaube ich, Social Media und auch Medien wie dieser hier, ne? Also Podcasts als Format. Der Zug fährt halt immer weiter, da muss man sich anpassen. Aber was das dann heißt, ne? Also weil ihre Funktionsbeschreibung nicht klar, Segmentierung nicht klar, Messaging ein bisschen schwammig ist und die Gesamtstrategie und Distribution nicht so ganz on top, dann haben Beratungen oft das Problem, oder das Beratungsmarketing, so wie es nicht sein sollte, ist dann oft sehr firmenzentrisch. Ich nenne das immer das Me-Me-Me-Messaging. Ne? Also die Website ist voll mit, schau mal hier, wie groß wir sind und hier ist eine Landkarte mit all unseren Büros und hier zählen wir auf, wie viel wir mal Best Place to Work gewonnen haben. All diese Dinge, die für den Kunden am Anfang der Beschaffungs- und Orientierungsphase absolut irrelevant sind. Ne? Der will ja wissen, was löst ihr für ein Problem und wie. Aber stattdessen labern wir also erstmal 10 Seiten lang über die Firma. So, dann ist das oft im weiteren Verlauf reichlich vage. Die Beratung, weil sie versuchen, so möglichst vielen, sag ich jetzt mal salopp, zu gefallen, ist das oft nicht sehr spezifisch. Ne? Wie genau helft ihr jetzt und wie kann ich das eigentlich kaufen? Ich habe eine persönliche Fehde mit dem Kontaktieren Sie uns Button auf Websites, weil ich das fast passiv-aggressiv finde. Ne? Also jeder Maschinenbauer, der mir ein Gerät anbieten will, der sagt hier, der hat einen Button, steht drauf, fordern Sie ein Angebot an. Ne? Oder reichen Sie eine Spezifikation ein oder so. Der Berater sagt immer, ja, weiß auch nicht so genau, kontaktieren Sie uns erstmal. Das ist natürlich in der Zuführung von Kontakten zum Vertrieb nicht hilfreich. Ne? So, und dann ist auch so, dass, weil eben dieses Segmentierungs-Messaging nicht so gut ist, ist der Content, der verbreitet wird, nicht immer wahnsinnig hilfreich. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil Beratungen per se dieses Thema eigentlich ganz gut hinkriegen. Die arbeiten mit Studien, die haben Insights, die teilen Dinge. Im größeren Überblick über die Gesamtbranche ist es aber doch so, dass ich die Studie, die ich halt von Beratung A kriege, auch noch 15 Mal anderswo kriegen kann, ne, inhaltlich. Und die Tatsache, dass die Distribution oft nicht so gut ist, reduziert den Nutzwert der Beiträge auch. Also viele, viele Beratungen haben immer noch diesen klassischen Publikationsweg, die denken, wir müssen Thought Leadership machen. Thought Leadership heißt 24 Seiten PDF auf einer Landingpage und der LinkedIn-Post, den ich schreibe, der enthält einen Link, damit dann jemand durchklickt. Und das trifft gnadenlos auf die Lebensrealität aller Menschen im Kundenkreis. Ich beschreibe es mal für mich selber. Ich stehe an einer Haltestelle, der Bus ist weg, ich habe Viertelstunde, ich scrolle also am Handy durch LinkedIn. Hier ist, was ich nicht tue. Ich klicke ganz bestimmt nicht auf einen Link aus der App raus, meine ich. Ich klicke erst recht nicht auf ein PDF, um mir das runterzuladen. Mache ich auch nicht am Handy. Ja?
Und echt nicht.
Wenn ich es dann tue, und ich tue es ja, weil ich persönlich tue es jetzt tatsächlich oft, weil ich ein professionelles Interesse habe, aber hier ist der Witz. Ich habe einen knapp 1,8 GB großen Ordner auf meinem Handy mit lauter PDFs, die ich nie gelesen habe.
Ja, verrückt.
So.
Okay.
Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wenn die was Interessantes zu sagen haben, warum packen die das nicht in eine Serie aus 1300 Zeichen LinkedIn-Posts? Ne? Da kann ich die in der App lesen, habe auch verstanden, was die von mir wollen. Kann den Typen vielleicht, der es gepostet hat, auch direkt anschreiben oder so. Ne? Aber es sind halt diese... Da gibt es noch so ein paar alte Zöpfe, die glaube ich, irgendwann mal ab müssen. Und das sind eben so das sind Ansatzpunkte, an denen wir anfassen mit so einem Prozess, den wir gebaut haben, der vorneweg sehr viel zu tun hat mit Business Alignment. Also wir helfen den Marketing-Teams direkt mit dem Business zu arbeiten, die Entscheidungen, die sie brauchen. Und dann hinten raus machen wir viel Hilfe bei der Strategie, Überarbeitung, Messaging und dann auch der Kampagnen, dem Kampagnendesign, der Planung.
Ja. Das würde aber bedeuten, Florian, also wenn Unternehmensberatungen irgendwie die Bereitschaft, vielleicht auch die Fähigkeit fehlt, einen Fokus zu entwickeln, ja, du sprachst ja von der Segmentierung und so weiter und so fort, dann ist das ja oder widerspricht das ja dem, woran wir jetzt zum Beispiel wahnsinnig viel gearbeitet haben in der Organisation, Fokus schaffen. OKR-Logik aufbauen, klare Ziele formulieren und immer eins nach dem anderen. Das klingt jetzt schon fast unmodern, wie manch, nicht alle, aber wie manch eine Unternehmensberatung unterwegs sind vom Mindset her. Oder was ist das? Ist es wirklich nur diese Angst, was zu verpassen? Oder hat da tatsächlich auch die Modernisierung es gefehlt?
Ich glaube, die Modernisierung, das könnte sein, dass es manchmal fehlt. Ich glaube, dass die Großteil davon ist halt in den Strukturen begründet, wie Beratungen die haben. Und das ist halt, die sind ja oft in einer Matrix-Organisation aufgestellt. Das heißt, sie sind organisiert wie eine Arztpraxis. Ne? Da tun sich mehrere Partner zusammen und haben dann ihre Teams. Und so ging das ja tatsächlich auch mit dem Marketing in diesem Bereich los. Also irgendwann sind halt drei Unternehmensberater auf die Idee gekommen, dass wenn man sich zusammentut, ne, der Empfang, die Büromiete und die Kostenstelle Marketing, also durch drei gehen, sie mit günstiger sind. Ne? Aber das Marketing mal eine strategische Vorgabenrolle macht oder so, das ist vielleicht manchmal verloren. Also, und die Realität ist ja auch heute oft noch die, ne? Das sind größere Beratungen. Die Partner haben selber eigene Organisationen, die haben selber eigene, wie es denn bei uns immer heißt, Books of Business, ne? Die da aufgebaut werden. Und wenn man die dann versucht zusammenzubringen oder sozusagen so hoch zu konsolidieren, ne? Dann ist da halt ein Partner, der arbeitet sehr gut mit 10 Tier-2-Zulieferern. Dann ist da einer, der hat nur einen Account, ne? Das sind die Bayerischen Motorenwerke, das ist riesig, also der ist Premium-Hersteller. Also, und dann muss man jetzt also die gemeinsame Geschichte finden und dann stellt man halt fest, okay, dann landet man halt bei der Automotive-Industrie. Also es ist tatsächlich, glaube ich, in der Komplexität begründet. Insofern sind die nicht per se unmodern oder haben die falsche Technik oder so, die haben einfach andere Herausforderungen. Das Ergebnis, da hast du dann allerdings recht, ist tatsächlich das, ne? Dass es so ein bisschen feststeckt noch in den Nullerjahren oder so. Und da haben die Berater ja auch gerade jetzt in der Pandemie dann viel lernen müssen und sich vielleicht auch wieder so ein bisschen zurückbesinnen, weil als die angefangen haben in den 60ern, die waren ja mal die Könige des Content-Marketing, ne? Wenn man sich das überlegt, so Bruce Henderson, der ja zum Beispiel da BCG eigentlich groß gemacht hat, der hat Briefe an Vorstandsvorsitzende geschrieben, da hat er seine Ideen reingepackt. Zum Beispiel die BCG-Matrix, ne? Die heute noch daneben benannt ist. Also heute würde man sagen, boah, das war ein Content-Marketing-Play mit irgendeiner Direct-Mailing-Distribution. Ne? So hat er darüber nicht gedacht, aber ich will nicht sagen, die Unternehmensberater haben dieses Prinzip erfunden, die haben nur sehr früh damit angefangen. Jetzt macht es halt jeder. Ne? Und ich kriege eine Studie über die Digitalisierung des Mittelstands in Deutschland inzwischen auch von meiner Bank. Da muss ich nicht mehr zum Berater für gehen. Und deswegen, ja, ist der Druck, glaube ich, da auch auf den Kolleginnen und Kollegen in den Funktionen heute ein bisschen anderer.
Ja, was aber grundsätzlich halt echt ein cooler oder ein wichtiger Ansatz ist. Ne? Also erst wirklich einen Angang überlegen, einen Approach überlegen, dann auf eine Marke zugehen. Also direkt schon irgendwie ein Stück weit Nutzenversprechen klar machen. Das wiederum ist total modern und ist ja auch für jeden total nachvollziehbar, ne?
Ja, und die Berater haben, glaube ich, auch historisch, und da kann ich, glaube ich, fast für die meisten Häuser sprechen, also egal, unabhängig von der Größe, ne? Weil das ist natürlich ein Unterschied, also die gibt natürlich große Häuser, die machen da vieles richtig, alles richtig, aber insgesamt haben die Beratungsunternehmen, die sind relativ gut, wenn ich jetzt mal so ein bisschen theoretisch teilen darf, was macht Marketing, da gibt es ja einmal Brand und Demand Gen, also wenn ich die Marke aufbaue und die Nachfrage aufbaue auf längere Sicht. Und es gibt vielleicht sowas wie Produkt- oder Service-Marketing oder auch Sales Enablement, um den Vertrieb kurzfristiger zu unterstützen. Berater sind, wenn dann, in dem ersteren Teil gut, ne? In dem Markenaufbau, in den Demand Gen, die sind nicht so stark, ihre tatsächlichen Services dann nochmal einzeln zu vermarkten. Weil da bleibt man oft lieber schwammig und ein bisschen im Ungefähren und so. Und da versteckt sich das Potenzial. Wohingegen, glaube ich, ich kenne jetzt deinen Blick auf deine Hörerschaft, müsste der bessere sein. Aber ich glaube, in Unternehmen, die fertige Produkte haben, ist oft so ein bisschen andersrum. Ne? Da wird sehr viel vom Produkt aus gemacht und das ist cool. Und da passt vielleicht auch die Kommunikation drumherum. Aber wenn es dann darum geht, so einen Markenschirm aufzuspannen, da wird es dann eher schwierig. Insofern sind Berater vielleicht auch ein bisschen tatsächlich das gegenteilig unterwegs zu anderen B2B-Disziplinen. Ne?
Lass uns mal den digitalen Raum verlassen. Was mich nämlich auch interessiert, natürlich pandemiebedingt, ne? Aber wir sind jetzt etliche Monate ohne Messen, ohne physische Konferenzen ausgekommen. Und mich interessiert dein Blick, wie stehst du denn zu Messen, und zwar aus der Perspektive eines Ausstellers?
Also da ändert sich meine Meinung gerade geringfügig, das mal vorneweg. Vor Corona hätte ich unbedingt und jederzeit und aus dem Stand gesagt, da wird ein Haufen Geld verbrannt. Und das hat nicht per se mit den Veranstaltungen zu tun, sondern das hat damit zu tun, mit welchen Parametern die Unternehmen, die Aussteller Veranstaltungen kaufen. Ne? Da sind wir jetzt wieder bei meinen Themen, also was ist die Aufgabe von Marketing, was sind die Ziele und so weiter. Aber ob eine Großveranstaltung, eine Messe vor allen Dingen Sinn macht, das ist eine Frage der Zielsetzung, der Kosten, dann auch der Opportunitätskosten und so weiter. Und die Wahrheit da ist, und es mag Unternehmen geben, die das anders machen, aber die Mehrzahl der Firmen, durch denen ich begegnet bin, feiern das so oft gerne über das Marketingbudget ab, aber für die ist eine Messe so eine Art Verkaufseimalaufschlag. Ne? Also Marketing stellt das Budget bereit, die machen auch den Stand und so, aber tatsächlich dann am Messestand, wer sind da, sind die Vertriebskollegen, was wird da gemacht, da werden also Leads generiert und hoffentlich Opportunities und so auf Teufel komm raus. Das ist eigentlich der Job. Und das ist halt ein extrem schwieriger Ansatz, weil erstens, wenn ich sozusagen so viel Geld in diesen einen Aufschlag investiere, um dann ein Verkaufsergebnis zu erzielen, es ist ein bisschen ja fast wie das Äquivalent. Ne? Ich ziehe in eine neue Stadt Und dann schmeiße ich da erstmal eine Party und jeder, der da hinkommt, mehr oder weniger zufällig, den spreche ich dann direkt an, ob ich bei ihm oder ihr einziehen kann oder die vielleicht sogar heiraten darf. Ne? Also so ein bisschen die Erwartung zu sagen, wir haben so ein Groß-Event und da gibt es dann Abschlüsse. Das wird jedem ersichtlich sein, dass das nicht so gut funktioniert. Und tatsächlich ist es dann so, dass wenn man im Nachhinein, jetzt bin ich wieder bei meinem Blick in den breiteren Datenkontext, wenn man dann also 90, 180, was immer der Vertriebszyklus ist, Tage später nochmal ins CRM guckt und sagt, so von den Leads, die da jetzt auf der Messe waren, wer hat denn was gekauft? Weil das war ja unsere Zielsetzung. Ne? Mhm. Dann wird es in der Regel relativ schnell relativ düster. Und in vielen Fällen, in denen ich das nachvollzogen habe, bleibt es auch so, wenn wir im Jahr später wieder auf die Messe gehen. Ja? Mhm. Oder nach nochmal. Wenn ich dann gucke, ja, aber wir haben ja auch was verkauft, was ist denn das? Dann kommt dabei raus, das waren oft schon Bestandskunden, die hatten Deals, die waren schon relativ weit unten im Trichter. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, die hätten auch so unterschrieben. Ne? Hätten auch ein Modell gehen machen können. Oder, also die Messe war der zufällige Austragungsort der Vertragsunterschrift, aber es ist nicht so, dass wir den Deal da generiert hätten. Das muss ich dann halt vergleichen lassen, ne? Mit zum Beispiel der digitalen Welt. Sie sagt, so, was haben wir gehabt? Ne? Jetzt waren wir für 6-stelligen Betrag auf einer Industriemesse. Was haben wir? 500 Leads? Okay, die hätte ich auf Facebook vielleicht auch kriegen können, ne? Für 30 Euro pro Stück oder so. Und die hätten dann auch nichts gekauft. Aber das gleiche Ergebnis, ne? Sozusagen, ich viel billiger herstellen kann. Das war früher immer meine Sicht. Jetzt kommt die Veränderung. Ich diskutiere das gerade mit meinen Kollegen hier und auch mit Kunden. Es könnte halt auch Folgendes wahr sein. Es könnte sein, dass wir jetzt in der Pandemie alle so ein bisschen überindexiert haben, die digitalen Events und die digitalen Erlebnisse. Und dass es jetzt einen echten Appetit gibt, sich wieder persönlich zu treffen und solche Touchpoints zu haben.
Definitiv.
Ob man deswegen aber jetzt gleich eine große Messe kauft oder ob man das Budget lieber zum Beispiel reinsteckt, was Eigenes zu machen und vor allen Dingen, ob man die Zielstellung anpasst, ja, ist dann noch die zweite Frage. Und das wäre eben mit Blick auf Messen. Also wenn ich auf eine Messe gehe, um Leads zu generieren, Abschlüsse zu generieren, dann muss, das mag funktionieren, ich bin kein voller Events-Experte, da bin ich definitiv der Falsche und da bleibe ich auch immer zu Hause und sage, ich rate entweder davon ab oder suchen Sie jemand anders. Wenn die Aufgabenstellung ist zu sagen, wir gehen auf dieses Event, können wir das zum Input-Ereignis machen? Für eine Content-Kampagne, die über 18 Monate läuft, da bin ich sofort dabei.
Ja? Okay.
Und dann ist aber die nachgelagerte Frage, muss ich dafür auf die Veranstaltung eines Drittanbieters oder kann ich das selber machen? Und jetzt könntest du selber zum Beispiel einfach mal den Bauchgefühl-Test machen. Nimm mal fest, 3 Jahre Betrachtungszeitraum, du hast jährlich 200.000 Euro Budget und du willst Geschäft generieren für MI Connect. Was machst du? Gehst du für die 200 Riesen einmal im Jahr auf eine nicht benannte Industriemesse? Jedes Jahr, dreimal hintereinander, 600.000 Euro weg. Oder pumpst du die 200.000 Euro Jahr für Jahr in deinen Podcast? Coolere Gäste, bessere Distribution dank Werbung. Du machst aus jeder Folge noch nicht nur irgendwie die Folge und 2 Audiogramme, sondern es gibt Videoausschnitte, es gibt Artikel, keine Ahnung. Also du produzierst ein richtiges Content-Universum um das Ding drumherum. Und wer weiß, in Jahr 2 machst du vielleicht sogar eine Event-Miniserie. Ne, machst du einfach mal ein paar Live-Shows irgendwo in München oder so. Kannst ja für 200.000 Euro locker haben. So, und dann gucken wir im 5. Jahr nach diesen 3, was besser gelaufen ist. Ich will mich nicht festlegen, aber ich habe, oder ich will es nicht beschreien, ich habe keine, aber ich habe eine klare Meinung. Ich würde definitiv die Kohle für den Podcast ausgeben.
Es schwingt ja auch dieses Kontinuierliche mit, ne? Also, das hat,
ja, klar,
das hat eine
Messe. Ja, muss man aber auch zur Messe fair bedingt sein, wer sich leisten kann und jedes Jahr nacheinander. Ich meine, es muss ja auch einen Grund geben, wenn zum Beispiel, jetzt machen wir es mal konkret, es muss ja einen Grund geben, warum eine Siemens jedes Jahr auf die Hannover Messe geht. Kann nicht sein, dass es sich für dass die sagen, es rechnet sich für uns nicht. Ne? Nur, nicht jedes Unternehmen ist Siemens und für die Kunden, mit denen ich zu tun habe und die Bereiche, die ich wirklich in die Tiefe reingucken kann, ist diese Opportunitätskostenfrage oft das Argument, das dann gegen die Veranstaltung spricht.
Okay, verstehe.
Aber wie gesagt, jetzt wollen alle wieder raus, es werden immer mehr Leute geimpft und ich habe auch keinen Bock mehr auf Zoom-Konferenzen, also vielleicht ist jetzt der kluge Move gerade, das ist ja oft so, zick, wo andere zeigen oder wie die Amerikaner sagen, jetzt doch mal wieder ein paar Live-Events zu machen. Aber auch da würde ich immer eher das eigene Format wählen oder gucken, was ich da machen kann, als zu sagen, ich baue jetzt einen riesen Stand hin und da gehen wir dann hin. Da muss ich jetzt auch noch differenzieren. Ich habe ganz andere Meinung, habe ich, wenn es Konferenzen sind. Ne? Also wenn ihr als Verlag zum Beispiel was aufsetzt und ich weiß, da sind 500 Leute im Raum, die sind unbedingt mal die ideale Zielgruppe und ihr möchtet einen Ticketpreis dafür haben, dass unser Vorstand da sprechen darf, ganz andere Nummer. Da bin ich wahrscheinlich eher geneigt. Ne? Also was ich jetzt gesagt habe, bezog sich tatsächlich eher auf die Messen. Also ich fahre dahin, ich habe einen riesen Aufwand, baue einen Stand und diese Themen. Ne? Das, da ist, glaube ich, so ein bisschen, das Modell hat Schwierigkeiten.
Das erleben wir bei den Konferenzen, also auch bei den virtuellen natürlich ganz stark, dass die Wunschpartner oder Zielgruppen, Zielkunden schon im Vorfeld fragen, Leute, wie viele kommen, wer kommt da ganz genau und dann überlegen sie sich das Branding.
Und das ist auch interessant, und, ne? weil da sieht man ja, dass die Denke ist immer noch oldschool. Also Messen und Konferenzen, die Leute denken darüber nach, als zeit- und ortssynchrone Einmalveranstaltungen. Mhm. Und da bricht für mich das Modell zusammen. Wer sagt denn, und es ist ja natürlich jetzt auch so, wenn ihr eine Veranstaltung macht, macht ihr das auch. Oder die Hannover macht das auch. Da gibt es vorher Berichterstattung im Netz. Ja? Oder da gibt's 3 Tage hinterher noch irgendwie Videozusammenfassung oder so. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt kein Kommentar auf eure Veranstaltung, aber wenn wir ganz ehrlich sind, bei vielen Messen ist das so ein Afterthought. Ne? Das wird so nachher noch dran getackert. Mhm. Was es nicht gibt ist, oder das habe ich zumindest noch nicht gesehen, was es nicht gibt, ist das Paket, wo jemand zu mir als Aussteller kommt und sagt, pass mal auf, kauft das Ding hier, 2 Jahre Laufzeit. Wir machen Folgendes. Da sind 3 Live-Events drin für dich. Da sprichst du vor Publikum. Wir filmen das immer. Das geht in eine YouTube-Serie. Wir machen da, also die Events sind sozusagen die Anlässe zur Inhaltserstellung und die Vermarktung läuft dann über einen langen Zeitraum. Der bitte für mich als Aussteller korrespondiert annähernd mit meinem Vertriebszyklus. Das ist ja immer der Witz. Ne? Also mein Sales-Cycle sind 90, 180, manchmal länger Tage, je nachdem wie teuer die Beratungsleistung ist. Und die mediale Vermarktung nach dem Event ist eigentlich am 3. Messetag schon vorbei. Mhm. Warum? Das muss ja eigentlich nicht sein. Ne? Gibt ja keinen Grund, dass man, wenn ihr auf dem, wie heißt euer Format, auf dem Maschinenbaugipfel ein super cooles Panel habt, gibt ja keinen Grund, warum ihr nicht noch 9 Monate später auf LinkedIn irgendwelche 30 Sekunden mit den coolsten One-Linern rausstellen könnt. Ne? Und da würde dann ein interessanteres Format raus. Aber es wird halt echt noch so auf den Punkt gedacht. Und so funktioniert, da sind wir dann bei dem Thema Customer Centricity, so funktioniert die Welt heute nicht mehr. Die Leute wollen Inhalte viel mehr on demand. Ne? Und das können die Messen nicht bieten. Ich merke es bei mir selber, du hast es angesprochen, ich habe gerade gegründet, ich habe jetzt meinen eigenen Laden aufgebaut, jetzt muss ich mir einen IT-Dienstleister am Start, muss ein paar Software-Themen beschaffen. Wann mache ich das? Sonntagnachmittag, weil da habe ich Zeit.
Ja.
Und Thema CRM, also wir haben jetzt eins gekauft. Ich weiß, dass das nicht das CRM war, das ich wollte, aber die Dinger können eher alle ungefähr das Gleiche. Warum habe ich das gekauft? Da konnte ich eine On-Demand-Offline-Demo ohne Kladderadatsch Sonntagnachmittags mir angucken. Alle anderen haben mich in so ein Booken, Termin, spreche mit unserem Account-Director, da habe ich eh keinen Bock drauf, weiß ja ungefähr, was ich will. Ne? Also okay. Und diese Asynchronität, das ist in den Messepaketen meiner Meinung nach noch zu wenig drin. Und da ist, glaube ich, versteckt sich eine Gelegenheit, ne?
Also das sehe ich absolut genauso. Ich sehe aber auch die Schwierigkeit und diese Versuche haben wir zumindest wir jetzt schon ein paar Mal gestartet, die Schwierigkeit, dass Unternehmen auch bereit sind, in puncto Kommunikation echt mal 2, 2,5 Jahre nach vorne zu denken. Ja, ich weiß nicht, ob es anderen gelingt, aber das unterschreibe ich zu 100%, was du sagst.
Und du hast
das wäre genau der richtige Weg.
Du hast mich vorhin gefragt, was meine Lösung ist, also zu diesem Dilemma so ein bisschen, ne? Wie wird das Marketing, wie kommen wir aus dieser Expense-Item-Ecke raus? Ne? Wann verstehen die Leute, dass ich mir mit einer gelungenen Event-Strategie halt Kunden kaufe? Das ist das, was ich mache. Ne? Das sind keine Kosten, das ist eine Investition. Und ich glaube, die Wahrheit da ist, wenn man weiter hinten in die Funnel-Logik guckt, wenn Leute ins CRM gehen, sich da die Daten anschauen und wirklich trennen, ganz von hinten, was haben wir verkauft? Und dann gucken, die wir verkauft haben, wo kamen die her? Und diese Geschichten nachvollziehen, dann stellt man relativ schnell wieder fest, dass das Zeug, was schwierig zu messen ist und was auf lange Sicht wirkt, doch noch erheblichen Wertbeitrag leistet. Und da kann halt zum Beispiel nicht eine Konferenz und nicht eine Messe, aber ein Gesamtprogramm gut gestrickt, ja, eine Reihe von Veranstaltungen, auf die ich gehe, mit einem angenehmen Contentplan dazu und dann auch der Kampagne drumherum, dass die Inhalte immer wieder gespielt werden, funktioniert mit Sicherheit dann besser als die, ne, trag hier deine E-Mail-Adresse ein und lad dir unser PDF von der Lead-Gen-Ad auf, jetzt sage ich Facebook, weil ich immer auf LinkedIn rumgehauen habe. Die Antwort auf deine Frage, wie kommen die dahin, längerfristig zu investieren, ist, die müssen die richtigen Zahlen anschauen und die Daten im Kontext verstehen. Dann ist das, dann wird das wird kristallklar und absolut evident, was da funktioniert und was nicht.
Also das wird unser Teil unseres Weges sein, weil wir jetzt ganz, ganz frisch unser Geschäftsführer, der Moritz Warth, auch Geschäftsführer von SVV ist, also Süddeutscher Verlag Veranstaltungen. Und da werden wir jetzt dann auch, denke ich mal, in einigen Tagen, Wochen dann einfach in die Hirnszenarien einsteigen, ne? Wie müssen dann tatsächlich die Konzepte aussehen, die Kunden wirklich begeistern, ja, und wo auch erlebbar wird, was ich davon habe, wenn ich ein paar Euros ausgebe.
Ja, ja, und dann man zum Beispiel halt auch zu sagen, eins dieser Channel-Themen, die ich zum Teil beobachte, mit denen ich auch zum Teil angefangen habe zu experimentieren, diese Community-Aufbau, ne? Also, dass man Online-Communities nachhält, zum Beispiel für Leute, die sich auf einer Messe treffen oder ein gemeinsames Thema entdecken oder wie auch immer. All diese Dinge, die in anderen Teilen des Medienbetriebs schon funktionieren. Mhm. Da würde ich hinschauen, und ich will mir nicht anmaßen, eine Messe zu managen, ne? Aber wenn solche Fragen auftauchen, da würde ich mal gucken. Mhm. Also warum leiden die Fachverlage? Und gleichzeitig gibt es in den USA Journalisten, die sich auf Substack selbstständig machen, weil sie Newsletter schreiben, für die Leute $9 im Monat bezahlen. Da gibt es einfach neue Formen von Distribution und auch neue Formen von neue Geschäftsmodelle um Content drumherum oder auch um Events drumherum, keine Ahnung. Da kann man bestimmt, jemand, der cleverer ist als ich, auf geile Ideen kommen, wie man das verzahnen kann, sodass das nachher auch wieder Sinn macht.
Aber da muss man genau über diese Cases Bescheid wissen und die auch einfach mal vergleichen mit dem eigenen Tun tatsächlich. Ne? Kostet wieder Zeit, aber den Horizont muss man unbedingt aufmachen.
Und das ist halt das Klassische, das ist ja überall immer dasselbe. Da bin ich mit Sicherheit, habe ich meinen eigenen blinden Fleck, das ist halt immer dieses Innovators-Dilemma. Ne? Wenn du in dem System drinsteckst, was ja schon funktioniert hat, ist natürlich unfassbar schwer, da zu sagen, das nehmen wir jetzt auseinander, weil wir brauchen was anderes. Du hast ja deine ganze Karriere auf der Grundlage von dem System gemacht.
Das ist genau, halt so. Genau. Ja. Was mich auch interessiert, Florian, das habe ich jetzt wirklich vor ein paar Tagen wieder verstärkt mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du so Agenturen kennst wie Wir retten die Welt, Below One, Tutaka, korrekt. Es entstehen gerade so viele Agenturen, die Unternehmen fokussiert zum Thema Nachhaltigkeit beraten und auch dabei helfen wollen, Nachhaltigkeit in eine Marke zu integrieren. Ich frage mich immer, ist es jetzt irgendwie ein trendy Hype, um irgendwie ein paar Euros mitzunehmen, oder siehst du auch eine echte Ernsthaftigkeit dahinter?
Da wird es schwierig, weil da bin ich einigermaßen zynisch. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Zwang ist, den wir jetzt vielleicht noch, bevor es wirklich zu spät ist, dann auch noch befolgen. Mhm. Es herrscht eine große Unsicherheit, was da eigentlich zu tun ist. Es herrscht diese Grundüberzeugung, dass das Prinzip des ständigen Wirtschaftswachstums und des Mehrverbrauchs von Ressourcen und Energie vereinbar ist. Ne? Also wenn wir nur mehr Solarzellen bauen und Windkraftwerke und so, dann kriegen wir das alles noch in den Griff. Und Bauchgefühl von jedem ist, jeder weiß innerlich, das kann so nicht funktionieren. Der Wunsch ist aber trotzdem groß. Und in dieser Dissonanz entsteht natürlich viel Bedarf an Erzählung der Struktur. Oh, das wird alles fein. Ja, und damit gibt es da einen Riesenmarkt und damit gibt es da auch entsprechende Nachfrage nach Werbeleistung. Mhm. Ich sehe das kritisch, für mich ist das persönlich tatsächlich sogar jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber ich frage mich das sogar selber, was meine persönliche Verantwortung als Marketing-Fuzzi ist. Ich lebe ja von dem größer, weiter, mehr Duktus, ne? Das ist ja der Job, Wachstum anzukurbeln. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich das ist die Quelle des Problems, ne? Also nicht die Frage ist nicht, ist der Energieträger Erdöl oder Silizium und Lithium, ne, was wir aus der Wüste pumpen mit Milliarden Liter Wasserverschwendung und so. Die Frage ist, muss es denn immer jedes Jahr noch mehr sein? Da will keiner ran. Und deswegen wird viel bezahlt für Narrative, die uns was anderes erzählen. Dann sagen, wenn jeder von uns Tesla fährt und wir die Solarzellen aufs Dach kleben, dann wird das schon. Obwohl wir eigentlich wissen, so wird es nicht laufen. Ne? Aber
ja. Spannend, ja. Also ist natürlich ein Themenblock, da kann man alleine 2 Stunden drüber sprechen, aber weil es einfach so aktuell ist,
dachte ich mir, wenn du noch Spaß auf mehr Esoterik hast, also meine Antwort, und die ist nicht fertig, ist, vielleicht gibt es eine Rolle für Marketing, die nichts zu tun hat mit Wachstum bewirken, sondern die einfach zu tun hat mit Kultur verändern.
Ja.
Und
ja,
man kann ja die Kultur vielleicht auch dahin verändern. Also was ist so schlimm, ja, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, sondern mit dem Fahrrad durch die Stadt muss, jetzt mal für mich persönlich bezogen. Habe ich dann wirklich mein Leben wirklich schlecht? Habe ich wirklich auf was verzichtet? Ja? Weil der Astreflex ist natürlich zu sagen, ich will mein Auto nicht hergeben. Aber ist es wirklich, und da ist die Frage, kann man in dieser Richtung was tun? Und Leute überzeugen, die Dinge anzupacken, die wirklich maßgeblich sind. Und jetzt zu deinem Punkt, auch da gibt es ja ein paar Startups. Oder da gibt es wissenschaftliche Theorien. Ne? Da gibt es eine ganze Degrowth-Bewegung und Leute, die Bücher schreiben und andere Leute, die versuchen, da Geschäftsmodelle auszutüfteln. Weiß nicht, was wichtig ist. Letztendlich werden wir wahrscheinlich beides brauchen. Ne? Ein Kulturwandel hin zu ein bisschen weniger. Aber das heißt ja nicht, dass wir keinen Strom mehr haben können. Ne? Also brauchen wir die Windmühlen trotzdem. Die sollten dann halt bitte so effizient sein, wie es geht. Also ich glaube, der Trick wird die Summe der Lösungen sein. Aber gerade weil das so ein Wachstumsmarkt ist, wie du, glaube ich, da zwischen den Zeilen angedeutet hast, ich bin so ein bisschen kritisch. Ne? Also,
wenn wir mal die Landschaft der Fachverlage schauen, Florian, da hast du ja auch etliche Touchpoints schon gehabt. Gibt es da Punkte, die du ganz konkret vermisst? Also wenn du an Produkte denkst, an Konzepte, an Geschäftsmodelle, was vermisst du da?
Also ich fange mal zur Zeit meines Berufseinstiegs an und ich weiß nicht, ob das Beispiel noch aktuell ist, aber eine bessere Kundenorientierung im vertrieblichen Bereich der Verlage wäre also wünschenswert. Ich habe zu meinen Startzeiten in Agenturen Kunden Stunden gecharged und meine Lebenszeit verschwendet, Redaktionspläne und Media-Buying-Pläne zusammenzustellen. Und ich habe mir gedacht, wer kam eigentlich auf die Idee, es sei eine gute Idee, den Redaktionsplan und den Mediaplan zusammen in ein PDF-Dokument zu packen, aus dem ich nichts rauskopieren kann. Ja? Und da gibt es ja dann, später gab es dann Third-Party-Services, ne? die da Tools anbieten. Also kannst ja diese Mediaplan so heute alles über Online-Tools selber zusammenklicken. Die gibt es nur, weil die Fachverlage es nicht auf die Reihe gekriegt haben, einmal nachzufragen, zu sagen, sag mal, wie benutzt ihr die Dinger denn? Dann hätte ich denen als paar 20-jähriger Junior erklären müssen, ich mache so lange Excel-Tabellen draus, ne? Damit mein Kunde hinten eine Kalkulation machen kann. Aha, so, jetzt habe ich auf den Fachverlagen rumgehauen. Aber das, also ich glaube, so ein bisschen mal gucken, wie das Sales Enablement, ne? Was haben wir für Produkte und wie strukturieren wir deren Verkaufen, was passiert da drum außenrum? Das ist okay. Die kleinste Ebene und ein halber Joke. Aber ich wäre wirklich dankbar gewesen für eine Excel-Tabelle damals. Gab auch Verlage, die das hatten. Ich glaube, die Verlagsgruppe Handelsblatt hatte das. Deswegen waren die bei mir immer sehr beliebt im Anzeigeneinkauf.
Ja, okay.
Über die Produkte habe ich schon so ein bisschen gesprochen. Also wenn ihr jetzt hergeht, was ihr zum Beispiel auch macht, dann sagt ihr, oh, wir haben auch einen Podcast. Oder zu sagen, wir verkaufen dir nicht einfach einen Kongress oder ein Ding, sondern wir bauen dir dann ein größeres Package draus. Das ist dann auch erheblich teurer, aber du kannst ja vielleicht auch den Wert sehen, weiß ich nicht. Da wäre ich zumindest offen dafür. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr für die Kunden sprechen oder für die Einkaufsseite. Das ist sozusagen die etwas höhere Ebene. Also was wird geboten, was wird verkauft? Und wenn ich jetzt, ich will mir jetzt nicht anmaßen, Verlagsmanagement zu machen, aber einfach aus Laiensicht, ich habe mich immer gewundert, warum man nicht mehr auf die etwas weiter weggeht von der Werbeseite, Geschäftsmodellseite und etwas mehr in die Subscription-Seite geht. Klar, da ist immer geheißen, das bezahlen die Kunden nicht oder das muss man anders strukturieren, aber ich komme nochmal auf ein Substack-Beispiel zurück. Ne? Es gibt ja doch einen Appetit für Subscriptions, das Zeug muss halt gut gemacht sein. Und dann bin ich bei meiner letzten Frage und die habe ich nicht nur an die Fachverlage oder vielleicht an die Fachverlage sogar weniger, aber ich habe mich immer gewundert, da trifft das Internet die Verlagsbranche. Ne? Weiß gar nicht wann, 90er Jahren oder wann, oder Nullerjahren. Und das Internet ist ja ein Distributionskanal. Der ist inhaltsfrei. Und die Reaktion ganz vieler Verlage ist, was machen die? Die behalten ihre Distribution, also ich sag mal salopp, die Druckausgabe wird beibehalten, aber die Redaktion wird ausgedünnt. Da ist doch was falsch gelaufen. Also ich denke, es gehört massiv investiert in Content und in Redakteure und in gute Stories und in Zeug, das ich lesen will. Hat gesagt. Und ich glaube, ein Fachverlag, der sowas auffahren kann, kann dann auch, ne, dann klappt es von oben nach unten runter, der kann dann auch geile Produkte anbieten, der kriegt nicht dazu, große Pakete zu bauen, blablabla, der wird vielleicht ein bisschen unabhängiger von der Werbung, sondern kann sich über solche Sponsorship, also Werbung jetzt im Sinne von das klassische Anzeigengeschäft, ne, sondern kann sich über so Content und sonstige Partnerschaften und dann vielleicht eine entsprechende Abosumme, die ich als Leser auch gerechtfertigt finde, besser über Wasser halten. Jetzt habe ich wahrscheinlich 20.000 Dinge im echten Verlagsgeschäft übersehen. Aber da habe ich drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, wieso? Warum sind die Hefte dünner geworden und die PR-Beiträge mehr? Und das hätte man nicht andersrum? Klar, Cashflow wahrscheinlich, ne? Aber die Gelegenheit wäre wahrscheinlich richtig, Kohle in die Hand zu nehmen und das geilste das geilste Industrie-News-Team Deutschlands zu bauen und da ein cooles Heft rauszurufen. Weiß ich nicht. Oder Entschuldigung, wahrscheinlich ist es kein Heft, vielleicht ist es ein Podcast, wo immer die Zielgruppe sich rumtreibt.
Ja. Ja, das ist aber der wichtige Punkt. Ne? Also wie erreiche ich tatsächlich jetzt Maschinenbediener versus den technischen Einkäufer? Das ist ja in der Fachmedienwelt total unterschiedlich. Und ja, es ist schon eigentlich historisch immer gefährlich gewesen, hauptsächlich eine Werbeeinnahmequelle zu haben und relativ wenig Abo-Umsätze zu haben. Gilt jetzt nicht für alle Verlage, aber das ist im Industriemedienbereich total verbreitet und deswegen ist es ja schon eine Frage des A, Mut und B, brauchst du halt den absoluten, uniken Content, der die Leute arbeitsfähig hält, damit die sagen, okay, da gebe ich jetzt echt jeden Woche oder jeden Monat Geld für aus. Ne? Mhm. Das ist eine riesige Aufgabe. Ich weiß nicht, ob man sich der schon mal so richtig gestellt hat.
Nee, und deswegen füllen die Lücke jetzt halt andere. Ne? Es gibt's, mhm, halt, gibt's halt Netflix oder gibt's halt YouTube ist voll mit irgendwelchen letztens stark fachinhaltlich getriebenen Kanälen. Ne? Das sind alles die Halde der verpassten Gelegenheiten, so ein bisschen, glaube ich. Aber das heißt ja nicht, dass man die sich nicht wieder zurückholen kann. Also ich denke, dass gerade die Verlage ja auch viel Kompetenzen haben, die jetzt eigentlich entscheidend sind. Also ich glaube, gerade im Marketing stellt man jetzt fest, im Moment ist es unfassbar einfach, einen Haufen Busy Work zu erzeugen und Content herzustellen, der niemanden erreicht. Ne? Also es ist super einfach, einen ganzen Blog ein Jahr lang zu befüllen, 3 Posts pro Woche, den nur Bots lesen. Die SEO-Metrix sind super, aber kein echter Mensch guckt es an. Es ist total einfach, einen Podcast aus dem Boden zu stampfen, der pro Ausgabe, keine Ahnung, nur 10 Zuhörer kriegt. Einer davon ist meine Mutter. Ja? Ja. Ich habe so einen, deswegen mache ich den Witz. Aber die, also okay. Content rauszuwuffern ist heute nicht das Thema. Aber ein starker Redakteur zu sein, gute Inhalte zu finden, echt auch einen Aufwand zu betreiben, die Geschichte zu einem Punkt zu entwickeln, wo man sagt, das war wirklich, also die kopiere ich nochmal für einen Kollegen. Das ist halt weiterhin ein sehr, sehr hartes Problem und ich glaube, die Kompetenz hatten die Verlage früher, haben die vielleicht auch noch immer. Die haben die halt zwischendrin im Kulturkampf mit Google so ein bisschen aus dem Blick verloren oder so. Weiß ich jetzt nicht. Das ist meine Außenwahrnehmung davon als Leser. Bin ja
nicht im Verlag. Da brauchst du aber auch echt starke Köpfe. Ne? Also, dass dieser Moment passiert, das heißt, hast du gelesen, was die oder der da geschrieben hat? Ey, ich leite es dir weiter oder ich kopiere es dir raus, ne? Ja, Wahnsinn. Ne?
Aber die hatten die Verlage ja mal, da hat halt nur ein Ausverkauf stattgefunden. Also wenn ich einen Euro hätte für einen Haufen Marketing-Directors und sonst wie, die wahnsinnig bezahlt in irgendwelchen Software-as-a-Service-Butzen heute Marketing machen, früher aber Journalisten waren. Mhm. Also da könnte ich ein Sparbuch aufmachen. Diese Kompetenz, die ist ja wahnsinnig gefragt. Ich habe die bei Accenture auch und mache das jetzt wieder. Also wenn jemand zu mir sagt, ich brauch jemanden, der Content Marketing macht, dann sage ich, bleib mir weg, sage ich nicht, aber dann meine erste Wahl sind immer Leute, die einen journalistischen Hintergrund haben. Weil die alles können, worüber wir gesprochen haben. Also zielgruppenorientiert oder leserorientiert denken, ne? Inhalt sorgfältig herstellen. Ne? Also nicht irgendwie 2 Blogs lesen und dann eine Zusammenfassung schreiben und das war ein originelles Denken. Nee, 10 Leute interviewen, ja. Und die widersprechen. So, und dann also wirklich abarbeiten an dem Ding, bis es gut ist. Das war ja alles mal da. Das ist halt, das müsste man, ja, weiß nicht, ob man es zurückholen muss oder. Wer soll das bezahlen, ist wahrscheinlich die Frage, ne?
Ja. Yes. Gut.
Aber ich glaube, da gibt's Bedarf am Markt und den wird halt jemand füllen. Man sieht es ja auch so ein bisschen. Ne? Jetzt die New York Times hat ja richtig zugelegt im Subscription-Geschäft, jetzt auch bedingt durch die politische Situation in den USA, klar. Mhm. Fachverlagswelt kenne ich jetzt, muss ich zugeben, die Details nicht so gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es in jeder Branche für ein wirklich gut gemachtes Magazin immer einen Platz geben wird. Und da sind ja auch viele einfach nicht hops gegangen. Also wenn man sich jetzt in der Landschaft umguckt, dann sieht man ja wahrscheinlich die Champions. Alle anderen sind ja schon verschorben, sozusagen.
Das ist ja auch zum Beispiel eine super erfreuliche Entwicklung bei der Süddeutschen Zeitung, ne? Die Digital-Abos, die sich wirklich fulminant toll entwickeln. Ja. Und ja, das ist genau diese Gegenbewegung, die man tatsächlich braucht.
Und jetzt fangen die Verlage auch an und differenzieren das halt aus. Ne? Was war früher ein Digital-Abo? Das war wortwörtlich die Experience von der Zeitung halt auf meinem Tablet.
Genau.
Weißer Hintergrund, schwarze Schrift und so. Und ich denke mir mal, ja, aber das ist jetzt doch, im Grunde genommen ist das Ding noch eine Internetseite. Kann man da nicht ab und zu mal ein Video? Und so, das fängt ja jetzt an. Ja? Und damit, glaube ich, wird der Mehrwert auch wieder höher.
Ja.
Also ich bin grundsätzlich, glaube ich, optimistisch für die Fachverlagslandschaft.
Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Aber das bringt mich genau zu der Frage ganz grundsätzlich, Florian. Wie hältst du dich informiert? Ja, also bist ein riesen LinkedIn-Fan. Ja, das ist auch wichtig zum Netzwerken. Aber wie informierst du dich und vor allem, wie motivierst du dich jetzt für deine Arbeit, die ja doch als Selbstständiger ein bisschen anders abläuft?
Ja, also ich habe schon immer so ein bisschen ich glaube, ich bin ein bisschen strukturiert, was meine Informationsdiät angeht. Und bin also sehr, ich konsumiere einiges, bin aber sehr selektiv und es funktioniert bei mir so. Mich interessieren Dinge, die mit ich denke darüber immer nach, als Prinzipien oder First Principles zu tun haben, sowohl für mich als Mensch als auch als für mein Handwerk, sage ich mal. Und da bin ich nach wie vor ein großer Anhänger des guten alten Buches. Also da lese ich ziemlich viel. Dann auch gerne in Kombination mit Ausprobieren. Also wenn ich mir ein Buch anschaffe, in dem ich der Meinung bin, dass ich es lesen will, dann habe ich auch oft einen Plan, wie ich in den nächsten 6 bis 8 Wochen damit mal rumspielen kann, mit dem, was ich gelernt habe. Ne? Konkretes Beispiel, ich habe vorhin gesagt, echte Kundengespräche zu führen, um echtes Feedback zu kriegen, viel schwieriger als gedacht. Man fällt sehr schnell auf False Positives rein, ne, und fragt so, dass man die Antworten bekommt, die man halt hören will. Also habe ich mir von irgendeinem, ich glaube, der Typ ist Produktentwickler, ich muss nachgucken, ein Buch gekauft zu dem Thema, wie mache ich solche Interviews besser? Und dann habe ich mir mal 8 davon in den Kalender gelegt, ne, und teste jetzt mal das Messaging von meinem eigenen Laden in Einzelgesprächen und probiere das aus. Also das ist eine Variante. Podcasts schleichen sich da zunehmend ein, statt das Buch zu lesen, ne, das zu hören, also mit Tiefgang. Und das sind so, das ist das Grundlagenzeug. Und für meine News bin ich, also für das, was ich ein bisschen tagesaktuell oder klein haben will, hast LinkedIn erwähnt, auf jeden Fall. Vielleicht der ein oder andere Podcast auch, der etwas kürzer ist. Und mit Blick auf die Fachverlage nochmal, Fachpresse oder auch Tagespresse ist für mich so ein Thema, wenn ich eine Recherche betreiben muss. Also ist jetzt nicht mal, das ist dann sozusagen anlassbezogen. Also neuer Kunde ist da, ich will mich kurz in deren Welt umgucken. Oder wir arbeiten an einer Strategie und ich muss so ein bisschen, brauche einen schnellen Überblick über eine Welt, die mir nicht so geläufig ist. Und dieser Überblick muss mir aber auch die Möglichkeit geben, kurz mal tiefer zu tauchen, wenn da irgendwas ist, was ich wissen will. Und das ist für mich da definitiv nach wie vor die Fachpresse in den jeweiligen, was immer der Beritt ist. Ja.
Gibt es denn Dinge, die passieren müssen, damit du abends echt happy mit deinem Arbeitsalltag bist? Also ich kann mir vorstellen, also wirklich Status jetzt, ne? In deiner völlig neuen Rolle, CEO, Gründer, neues Aufgabenpaket vor der Brust. Wann bist du abends happy? Weil ich glaube, du hast ja unwahrscheinlich viel anzuschieben. Es ist kein Ende in Sicht, aber was kann denn passieren?
Aber ich bin schon sehr happy, weil ich jetzt wieder der Herr meiner eigenen Dinge und vor allen Dingen auch der Herr meiner eigenen Zeit bin. Das war ja in dem Accenture-Konzern in so einer globalen Rolle. Unfassbar viel Orchestration immer, ne, die dann auch viel Zeit braucht. Ich habe darüber nachgedacht, also wann bin ich denn zufrieden? Ich bin so ein bisschen, welches fürs Denken bezahlt wird, blöd gesagt. Versuche ich immer, möglichst lange en bloc an einem Thema arbeiten zu können, ohne dass mich jemand unterbricht. Das war in meinem letzten Job nicht möglich. Und deswegen glaube ich, ein großer Teil der Zufriedenheit mit meinem Arbeitstag hängt damit zusammen, ob ich mit meinem eigenen Kalender durchgekommen bin. Ich bin ein großer Fan von diesem Timeboxing. Also ich blocke mir morgens 4 Stunden, um dann an einer Sache zu arbeiten. Und dann lege ich mir auch gleich im Kalender die anderen To-Dos und dann sage, da brauche ich vielleicht eine halbe Stunde, dafür brauche ich 2 oder so. Und ich bin immer unzufrieden, wenn ich das nicht hinkriege. Also wenn das Ding, wo ich gedacht habe, das ist in einer halben Stunde fertig, wenn das 2 Stunden dauert. Ne? Okay. Oder ich wollte die 4 Stunden eigentlich frei haben, aber dann hat das Kind irgendwas im Kindergarten, ich muss los und dann bin ich nicht fertig geworden oder so. Ne? Also ich bin immer happy, wenn der Plan funktioniert.
Wenn es geschmeidig durchläuft. Wenn's,
genau, das dürfte ja wahrscheinlich jedem so gehen. Und dann ist mir noch ein bisschen, bin ich mal sehr happy, wenn ich noch irgendwo an was stoße, was ich nicht kann oder wo mir jemand was erklärt, wenn ich was dazulernen kann. Das brauche ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich das ein paar Mal die Woche habe. Und weil du die Gründung angesprochen hast, im Moment versuche ich auch noch, also jeden Tag einmal mit dem Kunden zu sprechen. Also nicht, man müsste wahrscheinlich mit einem möglichen Kunden, also das Vertriebsthema auch so ein bisschen im Spiel bleibt bei mir, weil das liegt bei mir. Das mag jetzt für den einen oder anderen vermessen klingen, aber für mich ist auch einigermaßen wichtig, dass ich noch 5 bis 6 Stunden eigentlich durch bin im Tag. Das hat jetzt mit der persönlichen Situation hier zu tun. Aber nochmal dieses Thema fürs Denken bezahlt werden. Ich kann nicht wirklich super produktiv, kreativ für einen Auftragskunden tätig sein, viel länger als 4 Stunden, 5 Stunden. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich rangearbeitet. Ja. Und dann mache ich vielleicht noch ein paar E-Mails, schlage mich noch mit meinem Steuerberater rum oder so, aber dann war es das. Und ich kann nicht, meine früheren Arbeitstage waren oft 10, manchmal 12 Stunden. Und das Zufriedenheitsgefühl war nicht hoch und ich behaupte jetzt mal, der objektiv messbare Output an der gegebenen Zielstellung war vielleicht auch nicht der beste. Ne? Und wenn ich das vermeiden kann und das Gegenteil davon tun, also das Arbeiten, was wichtig ist, relativ dicht gepackt und dann früh raus, dann bin ich eigentlich immer ziemlich happy. Ne? Noch geht's. Mal schauen.
Das ist ja noch ein bisschen Laden. Ja? Mal schauen, wie lange es noch geht. Ich hatte mir irgendwann angewöhnt, Output ist ein guter Punkt. Da habe ich mir gedacht, was hast du den ganzen Tag getrieben, Matthias? Und dann schaue ich entweder meine Anrufliste durch, wo ich raustelefoniert habe, oder ich schaue meine gesendete Objekte in Outlook nach. Und habe dann teilweise wirklich an Tagen, wo ich total unzufrieden war, einfach geschaut, wie viele E-Mails habe ich jetzt nur intern rumgeschickt oder weitergeleitet und wie viel ging wirklich an Kunden raus. Und manchmal ist das echt heilsam, wo man sieht, na, es waren ja doch, hast ja doch 4 Angebote größeren Ausmaßes heute fertig gemacht. Ne? So und so viele Anrufe mit den Kunden gehabt, war eigentlich ganz cool. Sei mal nicht so streng mit dir. Ne?
Ja, genau, okay, das ist eine coole Geschichte, genau. Das ist bei mir so ein bisschen eingebaut, weil ich halt, ich plane mir meine To-Dos in den Kalender, ne? Auch mit so einer Zeitschätzung. Aha. Da versuche ich so 60% vom Tag vielleicht zu planen, der Rest bleibt frei für irgendwie den Kram, der dich immer unvorbereitet trifft. Und wenn ich dann dran bin und es klappt nicht, dann ziehe ich das immer nach. Das ist wahrscheinlich noch aus meiner Beraterzeit. Ich will immer so eine Zeiterfassung haben. Aber ich kann dann quasi sehen, so. Hast du jetzt, weil du Angebot gesagt hast, hast du gedacht, du nimmst dir eine halbe Stunde, um das Angebot fertig zu machen, dann warst du doch 2 Stunden dran. Das sehe ich dann abends, ne? Wie es lief. Mhm. Und genau, da kann ich zwar auch sehen, was ich geschafft habe, aber wenn es dann manchmal der Schätzung total daneben ging, dann bin ich doch so ein bisschen frustriert. Weiß
ich nicht. Ja, das verstehe ich. Sag mal, gibt es jemanden, den du gerne mal hier im Podcast hören möchtest? Also, ne, Titel Industriemarketing-Talk.
Ja, genau. Da haben wir vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Ich hab ein bisschen nachgedacht. Und mal schauen, ob du was Interessantes findest. Also, meine erste Idee war der Boris Dolkani. Ne? Den kenne ich nicht, aber der Marketingverantwortliche bei Bosch, der diese Lecker Bosch-Kampagne.
Schon angefragt, hat sich nie gemeldet. Bei allem Verständnis ist okay, aber tatsächlich schon angefragt, ja.
Also ich war sowas von professionell neidisch auf den Mann, weil der halt, natürlich hatten die Idee und das Projekt und so, aber mein Neid galt allein der Tatsache, dass er das freigegeben bekommen hat. Da habe ich mir gedacht, aha, ich weiß nicht, der muss ein Meister des Stakeholder-Managements sein, kann ich aber sagen.
Krass, ja.
Zu dem Thema ist er ja auch schon zigmal interviewt, ne? Aber die Frage, wenn ihr ihn bekommen könntet, für mich wäre, was macht denn der jetzt als Nächstes? Der muss sich ja vorkommen wie so ein Bestseller-Autor, der gerade sein geilstes Buch geschrieben hat und jetzt muss er das Nächste machen. Also der Druck ist, glaube ich,
nicht weniger geworden, ja.
Absolut. Also fand ich faszinierend. Gut, aber der ist ja, glaube ich, ein bisschen naheliegend. Dann, ich finde super spannend, fände ich den Dave Peterson heißt er, glaube ich, der Marketingchef von Celonis.
Okay.
Jetzt nicht klassisches Industrieunternehmen, ich weiß, aber sehr industrienah Softwarebude. Und ich kenne das Unternehmen nicht gut, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich finde diese Rolle so unfassbar spannend, weil die haben ja jetzt den Job, den vorher Wirecard hatte und davor SAP. Also Deutschland, die Deutschland AG dürstet ja danach, dass wir endlich noch ein Technologieunternehmen von Weltrang haben.
Ja.
Und den Job müssen die ja das erfüllen. Und deswegen, mich würde mit dem Gespräch interessieren zu der Frage, wer schreibt denn eigentlich eure Story? Also wie viel davon kannst du selber machen und wie viel davon wird dir von der FAZ, Süddeutschen, wie auch immer, Tagesschau auf den Leib geschrieben? Ne? Weil jeder sagen will, oh, das ist das Unicorn, das ist die nächste SAP, ist ja so eine Überschrift, unter der man die immer sieht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die das so cool finden, den Vergleich. Das fände ich einfach mal spannend, so wie der so da sich bewegt. Und
ich überlege gerade, kommt denn nicht die ehemalige Digitalchefin von SAP, die ist doch jetzt bei Celonis, ne?
Ja, da gibt es viele Parallelen und so. Ne? Und der Vergleich ist mit Sicherheit auch nicht unangemessen. Aber ich stelle mir das aus Marketing-Sicht vielleicht auch so ein bisschen eine Herausforderung vor. Weil vielleicht sind auch nicht alle Assoziationen immer cool, ne? Die Kunden haben, wenn du sagst, wir sind jetzt wie SAP nur für X, und sagen, ja, danke, hatte ich schon. Oder also weiß ich nicht, ne? Aber finde ich eine abgefahrene Story und finde ich bestimmt auch ein spannendes Umfeld, um da Marketing zu machen. Und als letztes, Stichwort Industrien, die mich interessieren, einfach, weil ich das neulich beim Bier mit einem Freund dieses Thema aufkam und ich keine Ahnung davon hatte. Aber ich habe es vorher gegoogelt. Also die Marketingchefin von König und Bauer, dem Druckmaschinenhersteller in Würzburg, ist die Dagmar Ringel, glaube ich. Oder ich habe den Namen falsch gesagt. Das finde ich geil. Also diese Industrie, die jeder tot gesagt hat und dann war sie auch lange wirklich kaputt. Und jetzt aber irgendwie stellen wir alle fest, ohne Dinge zu drucken geht es doch nicht. Also ich habe lange nicht mehr über die Druckindustrie nachgedacht. Und da haben wir ja schöne Unternehmen auch in Deutschland. Wie sieht es denn da so aus? Finde ich spannend. Weiß nicht. Das waren die drei, die ich aus dem Hut zaubern würde.
Sehr gut. Höre ich überall mal rein. Vielleicht ergibt sich was. Danke für den Input. Danke vielmals für das Gespräch. Ganz, ganz super, lieber Florian. Hat nicht nur gerne Spaß gemacht, sondern unfassbar viel Input. Irre. Danke dafür. Dann hoffe ich auch, dass die Hörer was mitnehmen können und Hörerinnen, und sage bis ganz bald. Vielen Dank und tschüss.
Dankeschön. War mir ein Vergnügen.